Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum News-Update von Energate. Mein Name ist Christian Silos und diese Woche sind bei mir Stefanie Dirks und Ron-David Hein. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Hallo zusammen.
Schön, dass ihr heute dabei seid. Wir zeichnen etwas früher auf als sonst. Normalerweise ist der Freitagvormittag ja immer unser Tag, an dem wir aufzeichnen. Wegen des Feiertags haben wir uns entschieden, schon am Mittwochnachmittag aufzuzeichnen, also etwas früher als sonst. Aber auch so können wir schon auf eine Woche zurückgucken, in der einiges los war. Und lasst uns doch direkt reinstarten. Ron, du hast uns eine Studie mitgebracht von Transnet BW. Als ich sie gelesen hatte, hatte ich so ein bisschen den Eindruck, die greift ein kleines bisschen auf das vor, was die Bundesregierung eigentlich angekündigt hat. Die wollen nämlich ein Monitoring der Energiewende durchführen bis zum Sommer. Also im Prinzip die Energiewende einer Art Realitätscheck unterziehen. Ganz so hat es Transnet BW nicht gemacht, aber die haben ja eigentlich einen Stresstest für unser Energiesystem gemacht, auch für die weiteren Auswirkungen der Energiewende und vor allem geguckt, wie robust ist unser Energiesystem eigentlich in bestimmten extremen Situationen. Hol uns mal ab, um welche Situation geht es überhaupt? Welche extremen Situationen sind gemeint?
Vielleicht eins vorweg. Die Studie hat immer das Ziel 2045, 2050 im Blick, das heißt Klimaneutralität. Wie funktioniert Versorgungssicherheit bei gleichzeitiger Klimaneutralität? Das ist die eigentliche Frage, die in der Studie gestellt wird. Und es gibt drei Wetterszenarien, die dort untersucht werden. Das ist also nicht so eine Studie, die jetzt etliche Tausende von Wetterszenarien sich anguckt, sondern es werden drei für Transnet realistische Szenarien untersucht. Die eine wäre insgesamt niedrige Erträge aus erneuerbaren Energien in ganz Europa. Ein außergewöhnlich kalter Winter und eine besonders hohe Anzahl heißer Sommertage mit gleichzeitig niedrigen Erträgen aus Erneuerbaren. Und bei der Studienpräsentation wurde sich jetzt vor allem auf das dritte Szenario konzentriert. Wer die Studie lesen möchte, die ist online verfügbar, kann natürlich auch die Ergebnisse zu den anderen Sachen gucken. Aber ich würde sagen, wir konzentrieren uns heute mal auf das, was zu dem dritten Szenario gesagt wurde. Also ein heißer Sommer mit gleichzeitig niedrigen Erträgen aus Erneuerbaren.
Okay, also es geht tatsächlich im Kern eben um extreme Wettersituationen. Der Grund ist, dass das Wetter und das schwankende Wetter massiven Einfluss auf die Erneuerbarenproduktion hat. Und das ist ja im Kern ja ein Thema, das Transnet BW als Übertragungsnetzbetreiber extrem beschäftigt.
Genau, also das klingt natürlich erstmal banal. In einem Stromsystem, das nahezu ausschließlich von Erneuerbaren getragen wird, aus PV und Wind, ist natürlich das Wetter der größte Einflussfaktor davon, wie viel Strom produziert werden kann. Und wir sehen das jetzt gerade im Mai, beziehungsweise im ersten Quartal. Wir haben wenig Windeinspeisung gehabt und in der Folge ist der Kohleverbrauch nach oben gegangen. Und das hat sich jetzt Transnet nochmal für diese extremen Beispiele angeguckt. Und das ist auch sozusagen die Kernbotschaft, die Transnet meiner Meinung nach mitgeben wollte. Wettervariabilität hat einen unfassbar großen Einfluss darauf, wie die Stromproduktion, wie viel Strom produziert werden kann und damit auch, wie versorgungssicher das System ist.
Ich muss nochmal ganz kurz zurückkommen auf den Punkt, du sagtest Sommer. Also das Problem wird tatsächlich im Sommer gesehen und nicht im Winter.
Ja, es wird auch im Sommer gesehen. Also wie gesagt, es gibt diese drei Szenarien, aber niedrige Erträge bei einem heißen Sommer scheinen eine Gefahr zu sein. Also war mir vorher auch nicht so bewusst, vor allem weil wir derzeit eigentlich immer merken, oh, im Sommer, da haben wir super viel PV-Einstrahlung, da ist eigentlich zu viel Strom im System. Aber in diesem Szenario wurde halt ein heißer Sommer mit wenig erneuerbaren Ertrag sich angeschaut.
Ja, man denkt ja eigentlich, der Wind, der weht ja irgendwie mal immer, mal stärker, mal schwächer. Die Sonne scheint auch mal häufiger, mal weniger. Wie groß ist die Varianz eigentlich? Was hat Transnet BW da quasi mit Blick auf das Stromsystem für eine Volatilität analysiert?
Also in deren Modellen gehen sie davon aus, dass die Erzeugungsvariabilität bei der Windenergie pro Jahr ungefähr bei 15% schwanken kann. Also mal 15% mehr, mal 15% weniger als ein durchschnittliches Wetterjahr. Und dieses durchschnittliche Wetterjahr wird normalerweise auch in Netzentwicklungsplänen als Grundlage genommen. Also jetzt für den letzten Netzentwicklungsplan 2023 hat man das Jahr 2012 als Basis genommen und daran ausgehend alle Werte ausgerechnet. Und Transnet sagt jetzt halt, puh, das ist aber schon schwierig, weil wenn wir uns die Wetterdaten angucken, dann sehen wir halt die gerade genannten Variabilitäten. Und jetzt in diesem Beispiel wieder bleibend, könnte das bis zu 12% des Jahresstromverbrauchs in Deutschland ausmachen. Also so, sie haben gesagt, dass das bis zu 150 Terawattstunden sind, die da konkret im Raum spielen. Das ist natürlich schon eine Menge, die man ernst nehmen muss. Also offensichtlich erstmal banale Feststellung hat dann auf einmal doch sehr, sehr große Auswirkungen darauf, wie viel Strom im System sein könnte.
Ja, es ist ja eine heftige Zahl auf jeden Fall. 150 Terawattstunden, die vielleicht mal fehlen oder die gegebenenfalls dann wieder auf der anderen Seite auch zu viel sein könnten. Was ist dann die Konsequenz für das Energiesystem? Du hast gesagt, im Netzentwicklungsplan wird eigentlich so ein Durchschnittsjahr als Grundlage genommen. Das heißt dann im Umkehrschluss, daran orientiert, plant man dann in etwa, wie viel Erzeugung brauche ich, wie viel andere Technologien, wie Speicher brauche ich. Aber wenn da so viel Varianz drin ist, müssen die Überlegungen ja wahrscheinlich breiter aufgestellt werden.
Genau. Transnet hat sich jetzt dafür stark gemacht. Also die hatten sozusagen drei Kernbotschaften. Einmal Wettervariabilität müssen wir ernst nehmen. Das zweite ist, die europäische Interkonnektivität legt den Grundstein für ein effizientes und sicheres Energiesystem. Also das ist sozusagen die erste größere Kernbotschaft, die ich jetzt mitgeben wollen würde, ist, Transnet macht sich ganz stark dafür, dass wir das europäische Stromsystem weiter ausführen, dass wir das auch stärker ausbauen, größer machen, als wie es derzeit im Netzentwicklungsplan vorgesehen ist. Also nur jetzt als Zahlen, der Netzentwicklungsplan 2023 gibt vor, dass 49 Gigawatt an grenzüberschreitender Übertragungskapazität 2045 zur Verfügung stehen sollen. Und Transnet sagt jetzt, wenn wir zwischen 76 und 81 Gigawatt hatten, dann würde das auch viel besser mit den Langfristzielen vom Wirtschaftsministerium zusammenhängen. Und dann könnte man 18 Milliarden im Jahr in Europa an Geld sparen. Also das waren jetzt viele Zahlen, aber die Grundaussage ist, wir müssen Europa noch besser miteinander vernetzen sozusagen.
Ja, das ist natürlich klar irgendwie so eine Kernannahme. Eigentlich eine weitere europäische Strommarktintegration könnte sicherlich helfen. In dem Falle jetzt, weil sich unterschiedliche Wetterphänomene im seltensten Fall oder ein Wetterphänomen sich im seltensten Fall über den ganzen Kontinent ausbreitet, sondern dass es da natürlich wiederum Unterschiede gibt, sodass sich unterschiedliche Wetterlagen eigentlich auch wieder ausgleichen können. Da sind wir aber ja leider noch nicht. Wir arbeiten ja daran, überhaupt die Interkonnektoren weiter auszubauen. Aber so ein richtiges integriertes europäisches Stromsystem gibt es ja eher nicht. Was sind andere Möglichkeiten? Worüber haben Sie noch gesprochen?
Die dritte Kernbotschaft sind Flexibilitäten. Wir brauchen mehr Flexibilitäten aller Art. Und da war die Unterscheidung vor allem zwischen zentralen Flexibilitäten, also Sachen, die wetterunabhängig funktionieren, sowas wie Kraftwerke, Speicher, wobei Speicher jetzt auch wieder nicht wetterunabhängig sind, aber die nichts mit dem Prosumer zu tun haben, und dezentral, also gerade Haushalte. Ich würde sagen, wir gucken einmal zunächst auf die zentralen Flexibilitäten. Da ging es vor allem um Wasserstoffkraftwerke. Und Transnet sagt, wenn wir 9 GW mehr Wasserstoffkraftwerke bauen als im Netzentwicklungsplan vorgesehen, also dann im Netzentwicklungsplan heißt es 35 GW, und sie sagen dann also 9 mehr, also wenn wir bei 44 GW, dann wäre das Stromsystem bedeutend sicherer, weil dann so Ausfälle durch Wettervariabilitäten nicht auftreten würden.
Das ist natürlich eine spannende Aussage und vor allem erstmal auch eine spannende Zahl, weil wir dann über bis zu 44 Gigawatt an wasserstofffähigen Gaskraftwerken reden. Rufen wir uns in Erinnerung, in der Kraftwerksstrategie streiten wir gerade, ob wir wirklich 20 Gigawatt neue Gaskraftwerke brauchen, zumindest auf den schnellen Blick bis zum Jahr 2030. Da gibt es eine Diskussion, ob es vielleicht nicht doch weniger sein sollten. Die EU-Kommission hatte Deutschland ja erstmal nur die Ausschreibung von 12,5 Gigawatt in der vergangenen Legislaturperiode gestattet. Jetzt ist die neue Bundesregierung dabei, das eigentlich wieder hochzudrehen, aber es gibt viele Vorbehalte in der Energiewirtschaft. Auch dazu hatten wir diese Woche nochmal einen aktuellen Artikel, wo das eben sehr, sehr deutlich wird, dass viele sagen, wenn wir jetzt das bisher gestattete der EU-Kommission versuchen, nochmal hochzudrehen, dann laufen wir Gefahr, nochmal in einen ganz neuen Genehmigungsprozess reinzulaufen. Viel Verzögerung, aber deine Zahl, um sie richtig einzuordnen, die blickt eben, ja, wie du eingangs gesagt hast, nicht auf 2030, sondern auf 2045 plus.
Genau, und es kam natürlich auch in der anschließenden Diskussion die Frage auf, ob man das Ganze nicht mit Großbatteriespeichern zum Beispiel auch auffangen könnte. Und auch da hat Transnet eine, finde ich, sehr interessante Aussage getroffen. Wir haben nämlich gesagt, ja, wenn wir, ich weiß jetzt nicht, ob jetzt genau 35 oder 38 Gigawatt an zusätzlicher Großbatterieleistung aufbauen und dazu noch einen nicht unerheblichen Teil mehr an Marktintegration schaffen, dann könnte es sogar günstiger sein, auf Großbatteriespeicher zu setzen. Das hätte aber immer den Nachteil, dass bei der Versorgungssicherheit die Wetterfaktoren wieder reinkommen. Weil Großbatteriespeicher werden natürlich aus PV und Wind gespeist und wenn die nicht liefern, dann gibt es Probleme bei der eventuelle Probleme bei der Versorgungssicherheit. Das war das Argument von Transnet, warum man halt auf Kraftwerke setzen sollte in Bezug auf Versorgungssicherheit. Ich habe auch noch ein, zwei Zahlen, die ich ganz interessant fand. Und zwar sagt Transnet, dass die Gefahr bestünde, wieder in diesem Wetterszenario von eben beschrieben, dass in 168 Stunden der Strombedarf nicht vollständig gedeckt werden würde. Und der Richtwert für ein versorgungssicheres System liegt bei 2,77 Stunden. Und würde man jetzt diese 9 GW Kraftwerke hinzubauen, dann wäre man bei 5 Stunden. Und dazu kommt noch eine zweite Komponente, über die wir, glaube ich, jetzt sprechen. Das sind nämlich die Haushalte. Weil die Haushalte bekommen eine extrem große Bedeutung in den Augen von Transnet. Transnet sagt nämlich, wenn Haushalte marktgetrieben agieren, dann haben die einen extrem großen Einfluss auf die Versorgungssicherheit. Und jetzt war dieses Modell, was ich gerade beschrieben hatte, wenn 50% der Haushalte, die über smartes Equipment verfügen, sich aber nicht marktgetrieben verhalten, dann haben wir eben diesen Fall mit diesen 168 Stunden. Also das nur, um das zumindest korrekt zu sagen. Aber das finde ich auch wirklich wieder erstaunlich, wie groß anscheinend der Einfluss von Prosumern ist.
Ja, da merkt man natürlich, dass diese Studie in die Zukunft vorausguckt, denn eigentlich genau an der Stelle haben wir ja Stand heute ein ziemlich großes Problem, dass wir technisch gar nicht in der Lage sind, Haushalte und andere Verbrauchseinrichtungen effizient für das Energiesystem zu nutzen. Und da kommen wir auf ein Thema, auf das wir uns oder mit dem wir uns in dieser Woche im Rahmen der Berliner Energietage bei einer Energate-Veranstaltung beschäftigt haben, nämlich mal wieder mit dem schleppenden Smart Meter Rollout, denn ja, du hast es gerade gesagt, wenn die Haushalte aktiv am Energiesystem teilnehmen könnten, dann hätte das auch volkswirtschaftlich einen großen Nutzen, aber dafür bräuchte es eben als Basis, als digitale Basistechnologie bräuchte es Smart Meter und die sind in Deutschland immer noch Mangelware. Das war eines der zentralen Themen. Stefanie, du hattest ja vor geraumer Zeit dir auch die Zahlen der Bundesnetzagentur zum Smart Meter Rollout angeguckt. Ja, da muss man eigentlich sagen, das ist eigentlich ein ziemliches Desaster. Irgendwie von 800 angefragten Verteilnetzbetreibern haben im Prinzip fast die Hälfte, konnten noch gar nicht sagen, dass sie richtig mit dem Rollout begonnen haben. Und im Ergebnis stehen wir heute, glaube ich, beim Smart Meter Rollout gerade mal bei 2% der Haushalte, die die entsprechende Technologie verbaut haben.
Ja, was ich erstaunlich fand bei den Zahlen auch ist, aber das ist halt auch durchaus kleinere Unternehmen gibt, die schon eine wirklich gute Quote haben. Also oft wird ja gesagt, die Kleinen schaffen das nicht so. Und es sind auch, glaube ich, viele Kleine dabei, die es nicht so schaffen. Aber von denen, die eine hohe Rollout-Quote haben, sind auch einfach ein paar Kleine dabei. Die sagen, ja gut, das sind ja nur 10 Geräte, die haben wir mal eben gemacht. Also es kommt auch, glaube ich, so ein bisschen auf die Priorisierung der Unternehmen an.
Das Spannende ist natürlich, wenn man sich mal europaweit anguckt, wo Deutschland liegt, mit 1-2% Rollout-Quote auf dem vorletzten Platz. Und das ist natürlich schon erstaunlich. Also da muss was getan werden, damit da endlich, ich sage jetzt mal, der Smart Meter Hochlauf kommt. Wir reden immer so gerne über Hochläufe, aber der Smart Meter Rollout ist auf jeden Fall Grundvoraussetzung für eigentlich alles, was wir so in Zukunft vorhaben.
Ja, wir haben uns natürlich in der Diskussion, die ich moderiert habe, auch nochmal mit den Gründen beschäftigt, woran liegt es, aber das ist eigentlich mittlerweile doch weitestgehend bekannt. Also wir haben einen sehr, sehr komplexen Rollout-Plan angelegt mit sehr komplexer Technik. Dazu wird ganz, ganz viel über die mangelnde Wirtschaftlichkeit diskutiert, weil bei uns die Zähler einfach sehr, sehr viel teurer sind als in anderen Ländern. Du hast es gerade angesprochen, Ron. Nachbarländer haben den Rollout teilweise ganz abgeschlossen. Kann man mal ein paar Zahlen hinterlegen. Bei uns kosten die intelligenten Messsysteme im Schnitt irgendwie um die 230 Euro. In Frankreich 22. Und es gibt einzelne Netzbetreiber in Deutschland, die haben Preise von 800 bis 900 Euro aufgerufen. Und so kommt man natürlich nicht voran. Stefanie, du hast gerade die kleinen Vorreiter ja auch genannt. Da gab es ein paar, ich erinnere mich, glaube ich, an die Stadtwerke Lübs oder Energieversorgung Lübs, die da ganz vorne mit dabei waren. Aber auch das ist nochmal klar geworden, gerade für kleinere Netzbetreiber, kleinere Messstellenbetreiber ist das natürlich schon eine besondere Herausforderung, so ein Rollout anzugehen, weil das Problem ist oftmals, dass die mit ihren kleinen Zahlen, die sie dann eigentlich ja in den Markt auch reinbringen wollen, nicht mal die Dienstleister finden, die sie bei den Prozessen unterstützen. Und da hakt es schon irgendwie. Und dass es hakt, das ist offensichtlich. Und das hat auch einer unserer Gäste nochmal beschrieben, Konrad Schade, der kommt von dem Stromanbieter Rabot Energy. Die bieten dynamische Stromtarife an und die bräuchten ja als Basis, um dynamische Stromtarife wirklich weit verbreiten zu können, bräuchten ja eben gerade genau diese Smart-Meter-Technik als Basis. Und die waren jetzt so genervt davon, dass der Rollout nicht funktioniert, dass sie jetzt sagen, wir bieten unseren Kunden, die bei uns so einen dynamischen Stromtarif beziehen, bieten wir den Smart Meter einfach kostenlos an. Und das fand ich total spannend, weil die Netzbetreiber immer drüber klagen, es ist kein Geschäftsmodell, es ist teuer und es ist für die Kunden teuer. Und die sagen jetzt ganz einfach, unsere Kunden können durch den dynamischen Tarif eigentlich so einen Effizienzvorteil für sich generieren, dass wir auch den im Umkehrschluss anbieten. Smart Meter gibt es bei uns kostenlos. Machen sie nicht für jeden, sondern eben auch für die größeren, also ab 6.000 Kilowattstunden, bei denen tatsächlich der Smart Meter auch wirklich vorgesehen ist. Es gibt ja auch eben die ganz normalen Haushalte, die jetzt keine Wallbox haben, die keinen Stromspeicher haben, keine PV. Die können mittlerweile einen Smart Meter auch optional beziehen auf Anfrage. Da war natürlich die Diskussion, brauchen die denn überhaupt diese komplexen Smart Meter oder können wir da nicht irgendwie so eine Smart Meter Lite Version verbauen? Das Thema ist auch schon länger in der Diskussion. Da fand ich ganz interessant im Laufe der Diskussion, dass die Meinungen da doch irgendwie auseinandergingen. Der Grund ist einfach die Sorge, wenn wir jetzt nochmal wieder regulatorisch an den ganzen Rollout drangehen, jetzt vielleicht irgendwie nochmal eine andere Technologie mit reinbringen, die einfacher ist, die zwar auch günstiger ist, aber dann bremsen wir die ganze Sache wieder aus. Fand ich ganz spannend. Also, dass selbst Konrad Schade von Rabot Energy gesagt hat, oh, lieber nicht jetzt nochmal mit einem neuen Ansatz reingehen, weil er hatte dann die Sorge, dass das Ganze eben gar nicht funktioniert. Und Ja, Basis ist natürlich einfach, dass man diese Preissignale bräuchte. Die fehlen momentan im System. Zwar gibt es mittlerweile die Pflicht, dass alle Versorger dynamische Stromtarife anbieten, aber da kann man gerne mal den Selbsttest machen und auf einer Webseite einzelner Versorger suchen, ob man die findet. Da gibt es ausgewählte Unternehmen, die es exzellent versteckt haben, dass man das ja nicht findet. Also so richtig scheint das auch noch nicht im Interesse der Unternehmen zu sein.
Ja, also weil für die meisten Unternehmen ist es ja auch einfach mehr Aufwand mit nicht weniger Gewinn. Also gerade die alteingesessenen Versorger haben ja eine Einkaufsstrategie, die sehr langfristig ist, was ihre Grundversorger, also was ihre Haushalts- und Gewerbekunden angeht. Und die sind da gar nicht dran interessiert. Wer daran wirklich interessiert sind, sind halt diese Newcomer, deren Geschäftsmodell das ist.
Und gleichzeitig stehen sich natürlich da betriebswirtschaftliche und volkswirtschaftliche Interessen entgegen, weil ich glaube, mit Blick auf das Gesamtsystem im Energiesektor wäre es eben natürlich total sinnvoll, auch eine stärkere dynamische Komponente in der ganzen Preisgestaltung zu haben, um vor allem eben auch auf lokale Bedarfe eingehen zu können. Weil das war dann der zweite Teil unserer Diskussion. Da haben wir das Panel einmal ausgetauscht und haben dann die Smart Meter Experten ersetzt durch Vertreter, die sich mit dem Thema große Batteriespeicher oder Batteriespeicherung ganz generell beschäftigen. Und da haben wir momentan die Situation einerseits, dass es schon ein großes Interesse im Markt gibt, Batteriespeicher in Deutschland zu verbauen. Es werden relativ große Zahlen genannt, die momentan bei den Netzbetreibern vorliegen, wo es Anschlussbegehren gibt für Batteriespeicher. Aber auch da haben die Netzbetreiber wiederum gar nicht so ein großes Interesse. Das ist eben auch sehr deutlich geworden in unserer Diskussion, in der wir einen Vertreter von Edis da hatten, weil die sagen, naja, also Batteriespeicher sind momentan einfach nicht netzdienlich, weil die sich nur am Börsenstrompreis orientieren. Und klar, der Börsenstrompreis geht ja eigentlich auch bei Angebot und Nachfrage mit. Der atmet und momentan atmet er sogar relativ tief ein und aus. Wir haben immer wieder Phasen mit negativen, vielen negativen Stunden. Gerade der Mai war, glaube ich, ein Rekordmonat, was negative Strompreise angeht. Auf der anderen Seite haben wir immer wieder recht hohe Ausschläge. Aber Edis, nordostdeutscher Netzbetreiber, sagt halt, naja, die Marktpreise orientieren sich zum Beispiel eben auch an der französischen Kernkraft, die haben aber des Öfteren nichts mit der Situation in unserem Netz zu tun. Und dann haben wir auch relativ wenig von den Speichern, oftmals eher sogar nachteilig, weil die Speicher irgendeinem Börsenpreis hinterherfahren, was vielleicht gerade gar nicht zur Windproduktion bei uns im Netzgebiet passt. Und das ist so ein Spannungspunkt, bei dem versucht wird, das irgendwie zusammenzuführen. Eine Diskussion, die da geführt wird, ist künftig flexible Netzanschlussvereinbarungen zu treffen zwischen Netzbetreiber und Speicherbetreiber, indem Stunden vereinbart werden, in denen ein Netzbetreiber auch über die Fahrweise eines Speichers entscheiden kann. Allerdings gehen da die Vorstellungen natürlich ein gutes Stück weit auseinander, weil die Verteilnetzbetreiber gerne relativ viel und großen Zugriff hätten. Die würden am liebsten auch über die Standorte der Speicher entscheiden. Und auf der anderen Seite stehen eben Speicherbetreiber, die einfach sagen, naja, wir wollen ein betriebswirtschaftliches Modell fahren. Und ja, da ist momentan der Börsenstrompreis für uns das Beste. Weil, wenn wir uns der Netzdienlichkeit unterwerfen, wir haben halt nichts davon, wir haben keine finanziellen Anreize und da fehlt einfach die nächste Stufe der Dynamisierung der Strompreise, dynamische Netzentgelte, die ein lokales Signal abbinden. Da sind wir noch nicht, das ist eben eine dringende Frage des Marktdesigns.
Wobei es da mittlerweile auch Unternehmen gibt, die es versuchen, tatsächlich ihren Speicher zumindest ein bisschen netzdienlich zu fahren. Also es zum Beispiel EcoStore ist ein Beispiel, die haben bestimmte Stunden, also die haben so einen digitalen Zwilling und sehen, wenn es ganz kritisch wird im Netz, dann speichern die nicht aus beziehungsweise nicht ein, je nachdem, was halt gefragt ist. Das kostet die wirtschaftlich ein bisschen was, aber die sagen ja, um jetzt das Allgemeinwohl voranzutreiben, verzichten wir dann auf unsere Gewinne. Das ist so ein Pilotprojekt, was die haben. Und ich denke, das ist auch die Zukunft, dass man zumindest in gewissen Phasen sich dann doch als Batteriespeicherbetreiber an der Netzdienlichkeit orientieren muss. Es soll ja jetzt auch vielleicht gewisse Goodies dafür geben, dass man weniger Netzentgelte damit zahlen muss. man wird sehen.
Ja, die Bundesnetzagentur ist dabei, in einem eigenen Prozess die gesamte Netzentgeltsystematik neu aufzusetzen. Die könnte auf der anderen Seite eben auch ein paar Härten für die Speicherbetreiber mit sich bringen. Ron, dazu hattest du vor kurzem auch mal bei uns geschrieben. Den Artikel können wir in den Shownotes verlinken. Und bevor wir jetzt zu einem dritten Thema des heutigen Tages kommen, machen wir eine kurze Pause und geben ab für eine Marktinformation.
Energate Deep Dive. Kommt mit neuer Regierung die Energiekostenwende? In unserem neuen Deep Dive durchleuchten wir mit unserem Partner BET Consulting die Preisentwicklung der wichtigen Energieträger für die Industrie. Von Erdgas über Strom bis hin zu Wasserstoff und Biomethan. Welche Faktoren treiben aktuell die Preise? Welche Rolle spielen politische Entscheidungen und globale Märkte? Das diskutieren wir am 17. Juni 2025. Kostenfrei und digital. Jetzt anmelden unter energate-events.de. Den Link finden Sie auch in den Shownotes.
So, und dann sind wir wieder zurück, Stefanie, und wir kommen zu einem Thema, das du uns mitgebracht hast, denn du warst unterwegs in dieser Woche. Du warst an der norddeutschen Küste in Wilhelmshaven. Da ist ein neues LNG-Terminal in Betrieb gegangen. Da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen neidisch, weil diese Gelegenheit hatte ich noch nicht, mir so einen LNG-Standort anzugucken. Mich würde mal total interessieren, wie sieht es da eigentlich aus? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also in Wilhelmshaven gibt es jetzt mittlerweile 2 von diesen Terminals. Also das sind so große Schiffe, die auch sehr unterschiedlich von außen schon aussehen. Also die Schiffe an sich nicht, aber die Anbindung, weil das erste Terminal, was da steht, das ist über so einen Steg angebunden, über das auch die ganzen Leitungen gehen, also die Gasleitung, aber auch Versorgungsleitungen wie Elektrizitätsleitungen, Internet, werden über diesen Steg geführt und die Besatzung kann auch über den Steg an Land laufen. Bei dem zweiten Schiff, was jetzt eröffnet worden ist, ist das nicht möglich. Da sind die Leitungen alle im Meeresboden verbuddelt. Und das heißt, man muss da auch mit dem Schiff hinfahren, beziehungsweise man darf mit dem Schiff hinfahren, wenn man gerne Schiff fährt, so wie ich. Und die sind halt da vor der Küste, man kann die gut sehen, ungefähr anderthalb Kilometer vor der Küste sind da stationär und dann kommen da halt die großen LNG-Tanker an, doggen da an. Das ist gar nicht so trivial. Also ich habe jetzt gelernt, bei dem zweiten Schiff braucht es immer 4 Schlepper, um diese Schiffe da richtig zu manövrieren, dass die auch richtig da andoggen können. Und dann pumpen die das LNG, also das kalte, verflüssigte Erdgas in Tanker auf diesen Terminals rein. Bei dem neuen Schiff sind da 4 große Tanker drin. Und dann wird das Gas da regasifiziert. Also es wird langsam erwärmt, damit es wieder im gasförmigen Zustand ist. Dazu wird es halt in eine andere Einheit auf dem Schiff nochmal gepumpt, wo es dann halt langsam erwärmt wird. Wobei das in der Regel mit Außentemperatur geht, weil das ja bei 160 Grad ungefähr flüssig ist.
Okay, jetzt der Betreiber der Anlagen ist Deutsche Energy Terminal, also eine Staatsgesellschaft. Du hast gesagt, das ist jetzt schon das 2. schwimmende LNG-Terminal, das in Wilhelmshaven in Betrieb gegangen ist. Wie steht es denn eigentlich um den Bedarf? Es gab ja da viel Debatten darum, braucht Deutschland jetzt so eine ganze Reihe an LNG-Terminals? Die schwimmenden sind ja jetzt erstmal eine temporäre Einrichtung, denen feste Terminals folgen sollen. Wie steht es denn um den Bedarf momentan?
Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so, ne? Also, DET ist natürlich der Meinung, man braucht das alles. Also die haben ja noch einen weiteren Standort in Brunsbüttel, wo auch schon noch so ein Terminal ist. Und dann ist noch ein weiterer geplant in Stade. Da gibt es ein bisschen Streit, aber der wird wohl auch können. Dann gibt es noch einen weiteren Standort, jetzt nicht von der DET, sondern von einer privaten Betreiberin bei Rügen in der Deutschen Ostsee. Und ich sag mal so, wir sind jetzt ohne Stade und ohne Wilhelmshaven 2 ganz gut durch die letzten 2 Jahre gekommen. Jetzt sagt die DET, na gut, die letzten beiden Jahre waren aber auch warm. Da waren die Winter warm. Und wer weiß, was noch alles kommen kann, wenn die Wirtschaft wieder boomt, dann könnten wir ja auf einmal ganz viel Gas wieder brauchen können. Es ist natürlich alles sehr hypothetisch, weil gleichzeitig wollen wir natürlich eigentlich runter vom Gas, weil es ein fossiler Energieträger ist. Das soll ja nur noch so ein Notnagel sein. Also man kann ja sehr unterschiedlicher Meinung zu sein. Wir sind auch in der Redaktion da unterschiedlicher Meinung übrigens. Also ich sehe das sehr kritisch. Ich meine, das sind natürlich auch wahnsinnige Steuergelder, die da reinfließen. Der Herr Röttgen, der Geschäftsführer von der DET, meinte zwar ganz stolz, es würde jetzt nur halb so teuer werden wie ursprünglich geplant, nur noch 5 Milliarden. Gut, das ist jetzt aber auch jetzt kein Schnapper. Also
ja, es ist natürlich ein viel, viel diskutiertes Thema. Einerseits haben wir gesehen und gemerkt, was passiert, wenn es um die Gasversorgung kritisch wird, also wie abhängig wir ja trotz Ausstiegsambitionen noch sind. Auf der anderen Seite haben wir jetzt eine neue Bundesregierung, die wahrscheinlich weniger gaskritisch ist als die vorangegangene mit grüner Beteiligung. Das ist ja durchaus auch den ersten Verlautbarungen der neuen Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche zu entnehmen, die sowohl im Wärmemarkt wahrscheinlich dabei ist, eine etwas längere Brücke für Erdgas zu bauen und auch jetzt gerade in der Frage, die wir vorhin diskutiert haben, bei den künftigen Kraftwerken, die die Versorgung im Strommarkt auch absichern, doch auch eher dazu neigt, etwas länger auf Erdgas zu setzen. Und auch die Bundesregierung hat ja auch CCS nochmal in die Diskussion reingebracht, wo man auch länger eben auf eine Erdgasversorgung setzen würde, als eben einen schnellen und vielleicht auch teuren Umbau auf Wasserstoff. Wie steht es eigentlich an den Terminals um die Zukunftsfähigkeit?
Ja, also Wasserstoff ist ein ganz gutes Stichwort, weil die wohl auch Wasserstoff-ready sind, beziehungsweise langfristig wird halt gedacht, dass man da auch Wasserstoff, sowohl Wasserstoff als auch grünes Gas, also Biomethan, importieren kann. Du sagtest schon, das sind jetzt auch erstmal schwimmende Terminals. Das heißt, im Prinzip kann man die ja auch irgendwann wieder wegfahren, wobei das so gedacht ist, dass jetzt der eine Standort in Wilhelmshaven, der jetzt gerade eröffnet wird, durch ein festes Terminal ersetzt wird. Das soll theoretisch 2028 passieren. Es ist aber jetzt schon klar, dass sich der Zeitplan verzögern wird. Und ob man dann jetzt zwischen der Außerbetriebnahme dieses Schiffes und dem festen Terminal dann wirklich nochmal einen Ersatz sucht oder ob man sagt, okay, das geht jetzt für die Zwischenzeit, das liegt dann wohl in der Hand des Bundeswirtschaftsministeriums.
Hattest du denn vor Ort auch die Möglichkeit, mit Menschen zu sprechen, die davon betroffen sind? Es gab ja unter anderem auch eine Debatte über Lärmemissionen von LNG-Terminals. Ist dir irgendjemand begegnet, mit dem du darüber mal sprechen konntest?
Also jetzt direkt vor Ort mit Einheimischen habe ich nicht gesprochen, aber mit zwei Lokaljournalisten. Und die waren da auch tatsächlich unterschiedlicher Meinung, weil der eine sagte, ja, das ist doch eigentlich ganz gut für die Wirtschaft. Und der andere sagte, naja, aber für die Wirtschaft bringt das ja gar nicht so viel. Da arbeiten ja nicht viele Leute drauf und so viele rückwirkende Effekte hat das jetzt auch nicht. Und das ist doch mit einigen Umweltauswirkungen verbunden. Das ist jetzt nicht direkt an dem Tourismusstrand, aber es sieht jetzt natürlich auch nicht so mega schick aus. Wilhelmshaven ist auch, muss man sagen, natürlich eine Stadt, der es wirtschaftlich nicht so gut geht. Das heißt, für manche ist natürlich da auch jeder Strohhalm willkommen. Also auch die Leute vor Ort sehen das sehr unterschiedlich. Was mich gewundert hat mit dem Lärm, als ich da mit dem Schiff langgefahren bin, das war schon, ohne dass der Terminal in Betrieb war, relativ laut. Warum, weiß ich nicht. Also es gibt da schon Geräusche. Also die kommen jetzt nicht bis an die Küste. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das auf die Meeresnatur da auswirkt.
Okay, aber wir merken auf jeden Fall, die LNG-Terminals in Deutschland, die bleiben ein Diskussionsthema. Die werden uns mit Sicherheit auch noch länger beschäftigen, wie der weitere Ausbau vorangeht. Was man natürlich auch sagen muss, es ist in einer gewissen Weise natürlich schon auch eine Sicherheitsinfrastruktur, die uns als Backup dient. Auf europäischer Ebene wird ja gerade auch nochmal über eine nächste Stufe des Importverbots für russisches Erdgas verhandelt. wir sehen auch da ja momentan, trotz, ja, wie auch immer man sie bewerten mag, nicht vorangehender Friedensgespräche zwischen Ukraine und Russland, und die nächste Stufe der Sanktionierung gegenüber Russland steht bevor, dann könnten solche Terminals natürlich nochmal eine zusätzliche Bedeutung haben. Aber gut, das ist ein Thema, das uns in der Zukunft weiterhin beschäftigen wird, da bin ich ziemlich sicher. Machen wir für diese Woche einen Deckel drauf. Vielen lieben Dank, Stefanie. Vielen Dank, Ron, dass ihr euch am Mittwochnachmittag schon die Zeit genommen habt. Der Podcast erscheint wie gewohnt am Freitagvormittag und wir freuen uns auf die kommende Woche. Bis dahin, auf Wiederhören.
Wiederhören.
Tschüss.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.